Amen. Danke vielmals. Es ist immer wieder schön, bei euch da zu sein. Wie ihr schon gehört habt, ich bin der Philipp.
Und ich bin Rahel. Und wir beide wohnen hier in Rümlang. Wir haben 5 Kinder.
Miteinander.
Genau. Und ich arbeite daheim mit den Kindern. Bin dort herausgefordert.
Ich arbeite in der ETG als 60% als Pastor und 40% hier in der Spitex, die bei euch ja wohl bekannt ist in der Gemeinde.
Ja, und so wie ich mich richtig erinnere, dürfen wir das dritte Mal zusammen hier in der Chrischona predigen. Und das finde ich auch mega schön, dass wir wieder mal hier sein dürfen.
Heute Morgen, da geht es um das Leben in Jesus Christus. Und was das auch für Konsequenzen für unseren Alltag hat. Und wir tauchen die in 2. Timotheusbrief.
Dort wollen wir das Thema anschauen, dass wir Leben haben in Jesus Christus. Und am Anfang wollen wir einfach einmal sammeln, was heisst Leben? Was kommt da im Sinn ganz spontan, wenn ihr ans Leben denkt? Wachstum?
Atmen, schnaufen.
Genau.
Bewegung, eine Dynamik, die es gibt. Fröhlichkeit, von der Freude, die wir gesungen haben. Essen, trinken. Und schaffen es, gell? Heute nicht, ja.
Für mich ist es immer wieder frei sein. Genau.
Und natürlich, für mich ein Begriff immer, es ist das Gegenteil von Tod. Oder? Wo Leben ist, ist der Tod weg. Der 2. Timotheusbrief ist ein spezieller Brief. Der Apostel Paulus, der schreibt an seinen Mitarbeiter. Er sitzt im Gefängnis und er weiß, mein Leben ist eigentlich gelebt. Er wartet nur noch darauf, eigentlich auf seinen Tod. Und so schreibt er nochmal einen Brief und überlegt sich nochmal, was ist wirklich das Wichtigste? Was sind die wichtigsten Punkte vom christlichen Leben? Und die schickt er ihm nochmal, dass er die nochmal so in Briefform hat.
Und jetzt wollen wir anfangen, im 2. Timotheus 1 anfangen. Der Philipp liest in der Luther-Übersetzung und ich werde die neue Genfer Übersetzung nehmen. Wir haben das mal ein bisschen anders gemacht, dass man verschiedene Übersetzungen einmal hören darf.
Und der Paulus, der schreibt ja den Brief an Timotheus. Und ich habe es mir jetzt einfach mal erlaubt, um den Timotheus aus dem 1. Vers rauszunehmen und die Chrischona-Gemeinde einzusetzen. Also ich lese mal da den 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens, in Christus Jesus. An die Chrischona, meine geliebte Gemeinde, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn.
Und aus der neuen Genfer Übersetzung, Paulus, Apostel Jesu Christi, an seine Mitarbeiter der Gemeinde Chrischona. Ich schreibe euch als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Chrischona, meine geliebten Kinder, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn.
Auf der PowerPoint, die Worte, die geil fett druck sind, das sind unsere Hauptausdrücke, auf die wollen wir uns konzentrieren. Und der erste Punkt ist das Verheißung vom Leben, was Leben ist. Ich weiss nicht, wer sich von euch mag erinnern an die Schulzeit, an Biologieunterricht. Biologie, die Lehre vom Leben. Biologie, es gibt einen Anfang und es hat ein Ende. Der Paulus schreibt aber nicht vom biologischen Leben, das irgendwann mal fertig ist. Er nimmt nicht das Wort Bios, er nimmt ein anderes Wort. Er nimmt das Wort Zoe. Zoe ist göttliches Leben. Ein Leben, das von Gott eingehaucht ist und das nicht fertig ist mit dem Tod. Ein Leben, das weitergeht. Und um das Leben geht es.
Genau, und Paulus ist es wichtig, noch das letzte Mal betonen, dass Wir sollen das göttliche Leben erlangen. Und so grüßt er auch, dass wir das dürfen erlangen, die Gnade, die Barmherzigkeit und der Friede, dass wir das alles dürfen erlangen, dass wir es dürfen ergreifen. So fängt das Leben an zu blühen. Wir haben vorhin den Begriff gesammelt. Oder? Das Leben fängt an zu blühen. Wir dürfen durch das Leben, durch Jesus Christus, dürfen wir Sicherheit bekommen. Wir dürfen eine Harmonie bekommen, eine Freude, eine Fülle. Es ist das, was Gott uns persönlich schenkt. Und er möchte, dass auch, dass wir das miteinander leben. Dass nicht nur ich eine gute Beziehung zu Gott habe und die Gnade annehme, sondern er möchte auch, dass wir gnädig miteinander umgehen. Wenn jemand einen Fehler macht, dass man nicht einfach du hast, sondern auch barmherzig gesagt ist, es ist okay, es ist halb so wild, wir gehen wieder weiter, wir laufen miteinander weiter. So möchte Gott, dass wir auch miteinander hier in der Kirche auswählen, mit unseren Nachbarn, dass wir so miteinander umgehen.
Wir erlauben uns jetzt einen Gump zu machen vom ersten zwei Vers und machen ab dem Vers 6 weiter. Ich fange wieder an mit der Luther-Übersetzung. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände.
Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen.
In dem neuen Leben zu leben, haben wir die Verheißung, dass Gott Gaben schenkt. Und Gott schenkt nicht nur Gaben, den auf der rechten Seite oder den auf der linken Seite. Gott schenkt jedem Gabe. Egal, ob du jung oder alt bist, Mann oder Frau, Gott schenkt jedem von uns Gaben.
Genau. Und die Gaben sind da, dass wir einander dienen können, einander ermutigen können, einander gut zusprechen.
Kennst du deine Gaben? Weißt du, was Gott für Fähigkeiten in dein Leben hineingelegt hat?
In dem Vers sehen wir, wie es auch so steht, erweckst, dass du die Gaben erweckst, dass Gott in uns hinein die Gaben auch erwecken tut. Und manchmal müssen wir ein bisschen geweckt werden. Oder wie der Paulus und Timotheus hat ihm die Hände aufgelegt und für ihn betet. Und wenn wir vielleicht eben noch nicht wissen oder manchmal unsicher sind, oder findet, ah, das kann ich nicht so gut. Manchmal hilft es, wenn wir auch mal jemanden fragen und sagen, hey, kannst du für mich beten? Kannst du mir, ja, können wir einfach zusammen auch Gott fragen?
Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir unserem Leben Gott auch Möglichkeit geben, dass er kann wirken, dass er Sachen, die vielleicht in uns schlummern, die ihr gar noch nicht kennt, kann auferwecken, dass wir offen sind für das, was Gott für euch parat hat, für das, was er euch herausfordert. Und vielleicht sind das Sachen, wo du dir heute gar noch nicht träumen kannst, dass das mal Gott wird wirken in deinem Leben.
Vielleicht gibt es auch gute Freunde, die manchmal schon sehen, etwas in dir, wo man sich selber manchmal noch gar nicht vorstellen kann. Es gibt manchmal Menschen, die ich einfach sehe und merke, hey, die haben so die Gabe, von einfach Menschen gut zu tun. Ihnen einfach die Gastfreundschaft zum Beispiel, das kann man sehr gut sehen. Oder auch, eben, wir haben hier viele gesehen, die gesungen haben. Aber es ist nicht das, alle können da vorne stehen oder predigen, sondern Gott hat ganz vielfältige Gaben gegeben, um einander zu dienen. Sei es hier im Gottesdienst, aber auch daheim, mit den Menschen, wenn wir unterwegs sind.
Ich glaube, wenn ich so in die Runde schaue, in die Leute, hey, da ist noch viel Potenzial da. Und das sind viele Gaben, das sind zukünftige Worshipper, zukünftige Pastoren, zukünftige Kreiselshop-Managerinnen, was auch immer. Da ist noch ganz viel da, wo Gott noch zur Entfaltung bringen kann. Hast du schon mal erlebt, Rael, wo Gott dich mega herausgefordert hat?
Ja.
Sicher?
Genau. Bringst mich gerade in die Schweiz.
Ja, für das bin ich da, um dich auch herauszufordern.
Nein, es hat wirklich einen Moment gegeben, wo wir das erste Mal zusammen gepredigt haben. Das ist wirklich so, glaube ich, die grösste Herausforderung, wo Gott mich so herausgefordert hat. Und
also
zwar,
geplant. Es war geplant, dass wir zusammen Predigt halten.
Genau. Der Philipp war noch in der Zeit im Militär gewesen, und es war geplant, dass wir in Bachenbühl im Jugendgottesdienst zusammen predigen. Aber der Philipp hat eben nie so genau gewusst, ob er hier sein wird oder ob er Sonntagswache haben. Und ich bin wirklich ich war immer ein bisschen nervöser geworden und ich habe einfach gespürt, ich glaube, ich werde dort allein dort stehen. Und ich habe gemerkt, ich war im Gottesdienst eine Woche vorher und ich habe wie geschnallt, Gott sagt mir, jetzt ist es Zeit, meine Komfortzone zu verlassen, aus meiner Komfortzone zu gehen, mir etwas zutrauen. Und so ist es dann auch wirklich gekommen, dass ich musste oder darf dort einfach predigen. Und es war auch gut so gewesen und ich durfte etwas Neues lernen und entdecken.
Es gibt aber die Leute vor, die sagen, ich kenne meine Gaben, ich weiss meine Talente. Aber ich kann euch auch versichern, es ist noch kein Meister vom Himmel oben runtergefallen und hat alles können. Mir ist es wichtig, wenn ich eine Gabe habe, dass ich die weiterhin trainiere, dass ich Bücher darüber lese, dass ich mich mit anderen austausche, dass ich sage, ich will besser werden. Ich glaube, es ist noch viel Luft nach oben in dem, wo ich dran bin, in meinem Dienst. Das heisst nicht, dass du musst perfekt sein. Ich will nicht einen Perfektionismus. Aber dass wir sagen, wir wollen die Gabe, die Gott gegeben hat, nicht sagen, 50% schöpfe ich aus, sondern ich will 100% von dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Wir kommen zum nächsten, zum 7. Vers. Und das ist so ein, ich kann fast sagen, so ein Hauptvers von dem, was wir heute Morgen miteinander anschauen, von dem neuen Leben. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Und in der neuen Genfer Übersetzung: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Wir haben vorhin etwas zweites Lied gesehen, wo man gesungen hat: I'm no longer a slave to fear. Ich bin nicht mehr länger ein Sklave von der Angst. Ich will mich nicht mehr von der Angst treiben lassen. Und das Lied können alle mitsingen. Aber erfahren wir es in unserem Leben, dass ich der Angst nicht mehr die Möglichkeit gebe, mich leiten zu lassen. Wenn wir in dem neuen Leben leben, wo Jesus versprochen hat, dann sollten wir weniger Angst haben. Wir sollten mehr Mut haben. Andere Übersetzungen sagen sogar, wir sollen weniger feige sein.
Oft lassen wir uns doch auch leiten in Entscheidungen durch Angst. Entscheidungen treffen. Für die einen ist das vielleicht einfacher, für die anderen aber auch oft mit sehr viel Angst verbunden. Und für mich sind einfach so die Leiter in der Bibel, wenn man lesen, so die bekannten Josua, ein Gideon. Was haben sie zuerst gehabt? Angst, primär mal, wo Gott ihnen etwas aufgetragen hat und gesagt, du wirst rausgehen und du wirst das Volk anführen zu Josua. Da das Erste, was Josua Angst hatte, das Gleiche beim Gideon, war einfach mal Angst gewesen, sonst schaffe ich das. Und doch, Gott hat die Menschen rausgerufen, aus dem Volk raus und hat sie berufen, für ihn zu arbeiten. Und auch sie haben Angst gehabt. Und wir dürfen, glaube wirklich auch noch mehr vertrauen, dass Gott wird uns helfen, die richtige Entscheidung zu haben und dass wir nicht uns von Angst treiben lassen in unseren Entscheidungen oder denken, oh, ich kann doch das nicht oder was denken die anderen, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was Gott denkt und wo er uns möchte einsetzen und was für Gaben er uns gegeben hat. Und ich darf wirklich immer wieder erleben, auch eben das Beispiel, wo ich predigen bin. Ich habe so gespürt, als ich dort auf der Bühne oben war, habe ich so gespürt, wie Gott einfach mit mir war und mir die Kraft gegeben hat. Und aus dieser Kraft heraus ist Freude entstanden. Und es hat mir wirklich Spass gemacht, dort zu stehen. Und es geht mir heute noch so, wenn ich auch heute wieder da oben stehe. Es ist wie etwas, es ist immer wieder über meine eigene Komfortzone zu gehen. Und einfach wissen, mal Gott kann mich brauchen und er wird mich brauchen. Auch oft, wenn ich es mir selber nicht zutraue.
Das neue Leben ist nicht nur prägt von Kraft, sondern es heisst, es soll prägt sein von Liebe. Und das Wort Liebe, das gebraucht ist, ist nicht nur so die kollegenhafte Liebe, sondern das ist die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die hingebende Liebe. Liebe ist manchmal so ein verwaschener Ausdruck. Ja, was ist denn Liebe? Gott hat Menschen so sehr geliebt und er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und wir schaffen es manchmal nicht einmal, einander Hallo zu sagen. Vielleicht bist du heute Morgen gekommen und hast gesagt, ah, dort vorne links hockt einer, jetzt hocke ich auf die rechte Seite. Oder hast gefunden, ah, dem will ich jetzt nicht Hoi sagen. Ich gehe lieber zu dem. Wo gehen wir Menschen aus dem Weg? Wo schaffen wir es nicht, Menschen zu lieben, Menschen mit den Augen von Gott zu sehen, wie er sie sieht? Und das Leben verspricht, durch Gottes Geist hilft er uns, Menschen lieben, Menschen, die wir vorher vielleicht nicht mal können schmücken, auf sie zuzugehen.
Ich habe auch ein ganz spezielles Erlebnis dürfen haben, wo einfach so für mich so zum Ausdruck kommt, was Gottes Geist in mir kann bewirken kann. Wir haben eine Person kennt und ein ganz schweres Leben gehabt und hat sehr wenig Liebe auch erlebt und sehr viele Enttäuschungen. Es ist nicht so eine Person gewesen, die man einfach gern kann und umarmen. Es gibt so Leute, die hat man einfach gern. Da braucht man nicht so viel Kraft, um die zu lieben. Das ist einfach so. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich nicht einfach ist zum Lieben, einfach mit ihrer ganzen Person und vielleicht auch manchmal schwermütig. Ich denke, die Person ist zum Teil auch sehr schwermütig gewesen und wir sind mit ihr unterwegs gewesen. Wir haben einen Weg mit ihr gegangen und sie hat viel erzählt von ihrem Leben und hat uns herausgefordert. Und es ist mir nicht so einfach gefallen, sie so gerade einfach zu lieben. Und doch habe ich so gespürt, wie Gottes Geist wirklich mir die Liebe gegeben hat. Ich habe eine ganz besondere Situation, wo wir zusammen am Spazieren waren. Da habe ich mal so gespürt, wie Gott mir die Liebe gibt. Und ich habe das Gefühl, ich muss die Person jetzt einfach umarmen. Und das hätte ich nicht einfach so von mir aus gemacht. Das hätte ich nicht gemacht. Nicht bei ihr. Bei anderen vielleicht schon, aber bei ihr nicht. Aber ich habe wirklich gemerkt, ich habe sie wirklich einfach so fest gesagt, darf ich dich umarmen? Ich habe sie gefragt und sie, ja, und ich habe sie umarmt. Und ich habe wirklich so gespürt, wie Gott mir sagt, ich soll ihr sagen. Ich habe wirklich ihr gesagt, hey, Gott liebt dich so fest. Und er hat dich so liebenswert gemacht. Und das ist wie so etwas, für mich wirklich so etwas Göttliches in dem Moment gewesen. Einfach der Geist Gottes, wie wir da können lesen, wo das kann schenken, die Liebe. Und das können wir nicht aus uns raus. Das ist wirklich etwas Göttliches dahinter. Das göttliche Leben, das Gott uns schenkt. Und ja, wenn wir uns brauchen lassen, dann kann wirklich etwas ganz Besonderes passieren.
Und weiter ist das Leben nicht nur geprägt von Liebe, sondern von Besonnenheit. Besonnenheit ist ein Fremdwort vielleicht für uns. Andere übersetzen es mit Selbstkontrolle. Ich kann kontrollieren, wer mich bestimmt, wem ich mich leiten lasse, was Chef ist über meinem Leben.
Wir sind in Wikipedia geschaut und es beschreibt es eigentlich sehr gut, was Besonnenheit heisst. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen dem Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden.
Ich möchte euch einen kurzen Exkurs geben zum Thema Gelassenheit. Das Wort Gelassenheit ist in der theologischen Literatur zu einem Fachausdruck geworden. Zu einem Fachausdruck für eine bestimmte kirchliche Bewegung. Nämlich für, ihr lacht sich, aber es ist für Täufer. Täufer sind entstanden um das Jahr 1520. Kurz nach der Reformation in Zürich hat es die Täuferbewegung gegeben. Die ist nicht nur in Zürich hat die stattgefunden, sondern durch ganz Europa. Es ist aber nicht lange gegangen, da haben wir angefangen, die Täufer in der Limmat zu versenken. Es gibt jetzt am Limmat eine Platte, wo das festgehalten wird. Sie sind versenkt worden, sie sind hingerichtet worden. Sie waren in so einer heiklen Situation gewesen. Wenn du nie weisst, wann kommt bei der Polizei, wann werden wir verwünscht, weil wir das glauben. Warum haben die Täufer eine Gelassenheit gehabt? Sie haben gewusst, dass so ein Leben hat viel mehr Wert als das Bios-Leben. Das Bios-Leben, das jeder wird einmal sterben. Aber sie waren so überzeugt, dass sie dem Jesus nachfolgen. Sie waren so überzeugt von dem neuen Leben, dass sie gesagt haben, mir ist es egal. Was der Staat sagt, mir ist es egal, auch wenn ich in der Limmat lande. Sie sind so überzeugt in dieser Nachfolge von Jesus, sie sind so in ihm verwurzelt gewesen, haben so einen tiefen Glauben gehabt, dass sie gesagt haben, es ist so viel mehr wert, das Leben in Jesus. Auch wenn sie mir das Leben nehmen, Entschuldigung, auch wenn sie mir das Leben nehmen, das Leben geht weiter. Und darum haben sie so eine Gelassenheit, unser Leben können entwickeln. Und ich glaube, aus dem muss ich noch viel lernen.
Ich weiss nicht, wie es dir geht, auf der Arbeit, bei mir daheim mit den Kindern, so immer gelassen bleiben, ist nicht so einfach. Vor allem, wenn es langsam oben ist und man langsam müde ist und dann kommt er wieder und lässt nicht. Also da werde ich auch so recht oft herausgefordert. Und Auch viele Leute fragen mich immer wieder, wie machst du das mit 5 Kindern? Und ich denke immer, oder sage oft als Antwort, ich weiß es, dass ich es nicht kann. Ich wüsste nicht, wie ich es machen würde, wenn ich nicht Gott hätte. Wo ich immer wieder könnte, immer am Abend abladen und sage, Jesus, vergib mir, ich schaffe es nicht. Und einfach darf aus dieser Gnade leben und aus der Liebe von Gott und wissen, er hilft mir immer wieder. Und manchmal klappt es mit gelassen sein und manchmal überhaupt nicht. Aber wir müssen ja ehrlich sein, es geht nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern dass wir dürfen Menschen sein, die einfach das Beste geben und einfach uns von Gott helfen können.
Wir haben die paar Punkte nochmal zusammengefasst, von dem Vers 7. Gott schenkt dir Mut, Neues zu wagen. Gott schenkt dir Mut, auch Ängste in deinem Leben abzulegen.
Und Gott schenkt dir Kraft in deiner Lebenssituation, dort, wo du drin stehst. Er gibt dir die nötige Kraft.
Und Gott schenkt dir Liebe. Gerade für die Menschen, die du nicht magst schmücken. Bei diesen Menschen, die du lieber einen Bogen um sie herum machst.
Und Gott schenkt dir Gelassenheit, Besonnenheit für deine Alltagssituationen.
Wir kommen weiter zum Vers 8. Da haben wir nur die Genfer Übersetzung. Die lest euch Trail vor.
Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen. Nur weil ich ein Gefangener bin, bin ich es ja auch. Sorry. Ich bin es ja. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben.
Will mir Gottes Geist haben, ratet dem Paulus und Timotheus: Schäm dich nicht für das neue Leben. Steh dazu für das neue Leben, das Gott dir geschenkt hat.
Was heisst das persönlich heute für uns? Wir haben keine Verfolgung wie der Paulus oder der Täufer, die wir gehört haben. Wir sind in einem Land, wo wir das Vorrecht haben dürfen, unsere Meinung sagen und zu unserem Glauben stehen.
Ich glaube, jemand, der in der Verfolgung lebt, in irgendeinem anderen Land, der liest den Text komplett anders. Wo macht es für uns manchmal Mühe, zu unserem Glauben zu stehen? Wo schämen wir uns, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen?
Wir dürfen immer wieder erleben, wenn wir mutig sind. Und wenn wir sehen, dass Menschen Hilfe brauchen, einfach einmal zu fragen. Einfach, darf ich für dich beten? Wir erleben oft, dass Offenheit sehr gross ist. Obwohl wir oft, oder ich denke manchmal, wer interessiert sich denn überhaupt noch für das? Und trotzdem sind viele Menschen bereit, auch ein Gebet oder Hilfe anzunehmen durch ein Gebet.
Ich glaube wirklich, es ist eine Lüge, dass wir glauben, dass sich Menschen für Gott nicht interessieren. Ich erlebe viel, dass Menschen sagen, ich habe mit den Kirchen abgeschlossen. Aber Gott, der ist noch irgendwo da. Ich glaube, da ist so viel noch möglich, wie wir mit den Menschen umgehen, wie wir den Glauben leben. Wir gehen weiter zum 9. Vers. Da fange ich wieder an mit der Luther-Übersetzung. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt.
Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken.
Das ist nicht, die Bibel ist nicht einfach nur ein altes Buch, das vor 2000 Jahren Gültigkeit hat. Gott ruft auch noch heute Menschen, dass sie das Leben in Anspruch nehmen können. Er tut heute noch den Menschen das Leben anbieten.
Er ruft uns, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Hey, es ist ein mega Privileg. Es heisst, wir dürfen zu seiner grossen Familie zu gehören. Wir dürfen Kinder Gottes heissen. Du darfst Gottes Kind sein, seine Tochter, sein Sohn sein. Das ist das, was Gott uns da einfach auch zuspricht. Das Leben, wo wir vom Anfang an reden, das ist dürfen. Erbe dürfen erlangen, was Gott uns schenkt. Nicht das hier auf dieser Erde, sondern ein ewiges Leben, ein ewiges Erbe.
Und manchmal müssen wir uns das auch wieder so ganz bewusst machen. Wir haben es gesungen, im gleichen Lied. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Punkt. Amen. Und das hat Konsequenzen auf dein Leben. Und manchmal vergessen wir das, was es heisst, ein Kind Gottes zu sein. Und das Coole ist, es heisst da, oder? Gott ruft, nicht weil wir gut sind, nicht weil wir eine super Sache gemacht haben, sondern es war seine Entscheidung. Und das ist das, wie er sagt, es ist Gnade. Es ist nicht, ich kann es mir verdienen, sondern Gott hat sich entschieden. Ich bin Liebe und ich entscheide mich für euch. Ich entscheide mich, dass ihr die Möglichkeit habt, mit mir Beziehung zu haben. Und das nennt die Bibel Gnade.
Und das Leben fängt nicht erst an, wenn wir tot sind, sondern es fängt heute und jetzt an. Jetzt dürfen wir Kinder Gottes werden. Wir dürfen zu seiner Familie gehören, wenn wir das wollen, wenn wir uns entscheiden, ein Leben mit Jesus zu gehen.
Vers 10 haben wir wieder auch nur in der Neuen Genfer Übersetzung.
Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt er das, so sagt es das Evangelium.
In Jesus Christus ist das neue Leben Wirklichkeit geworden. Es ist nicht einfach ein Gedankengebäude, wo sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Es ist fassbar geworden.
Es ist tot, oder? Es ist das Gegenteil von Leben ist tot und er bringt Leben. Und er hat Macht vom Tod weggenommen. Macht hat kein Anrecht mehr auf uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen das ewige Leben haben. Wir dürfen das göttliche Leben haben. Wir müssen keine Angst mehr haben.
Ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe euch etwas mitgebracht vom Herbst. Ein ganz schönes Herbstblatt. Es heisst in der Bibel an einer Stelle, wenn wir krank sind, dann sollen wir für uns beten lassen. Und die einen interpretieren das so, wenn ich todkrank bin, wenn die Medizin keinen Ausweg mehr weiss, wenn alle Therapien durch sind, dann kann ich für mich beten lassen. Das Wort, das gebraucht wird, krank, das beschreibt eigentlich das verdorrte Blatt. Ein bisschen Leben, ein bisschen Grün ist noch dran. Aber der Rest ist auspowert. Vielleicht fühlst du dich manchmal im Leben wie so ein Blatt. So ausgetrocknet. Es ist kein Leben mehr da. Keine Energie mehr da. Die Freude ist weg. Die Hoffnung ist weg. Du siehst keinen Ausweg mehr. Und wenn du dich gerade fühlst wie das Blatt, so ein bisschen verdorrt, so ein bisschen grün, so ein bisschen, hängst du nach einem Fädeli. Auch dann sollen wir füreinander beten, dass das neue Leben Wirklichkeit wird. Dass wir das Leben von Jesus, das, was er versprochen hat, darf durch auch in die Faltung kommen.
Philipp und ich haben vor 2-3 Wochen ganz eine coole Begebenheit erleben, gerade wo es ums Gebet geht. Wir haben eine Nachbarin, die Mutter verloren hat und sie hat wirklich extrem gelitten und traurig. Ich habe das noch nie so fest erlebt. Sie war wirklich in sich gekehrt und der Mann ist zu uns gekommen. Er wusste nicht mehr, was machen mit ihr. Sie fällt in eine Depression. Er hat keine Ahnung mehr. Er war wirklich verzweifelt gewesen. Und ich bin ja viel von draussen und sie war draussen gewesen. Und ich habe einfach sie so gesehen und sie hat mir so leid getan. Und ich habe mir gefunden, was kann ich machen? Und dann habe ich wirklich so gespürt, hey, ich möchte einfach beten, das ist das Einzige, was ich für sie machen kann. Und ich habe dann zu ihr so ein bisschen übergerufen und gesagt, hey, darf ich für dich beten? Und dann hat sie mich zuerst nicht ganz verstanden, ist zu mir gekommen. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, darf ich für dich beten? Und sie hat einfach eine Träne in den Augen gehabt und ich habe sie einfach in die Arme genommen. Und hat versucht, sie zu trösten und gesagt, ich kann nicht viel machen für dich, das Einzige, was ich kann, ist beten. Und ich darf in dem Moment für sie beten.
Es sind Menschen, die nicht von unserer Kultur sind. Menschen, die einen anderen Glauben haben. Menschen, die nicht viel von unserem Jesus wissen. Es ist ein Tag, zwei gegangen, dann ist der Ehemann zu mir übergekommen, sich bedanken. Für das, was wir gemacht haben, für das, was Trail gemacht haben. Ab dem Augenblick, wo sie gebetet hat, hat sie so in ihrem Leben gemacht und das Leben ist zurückgekommen. Und sie lacht wieder. Und wenn sie sieht, sie ist ein anderer Mensch. Ist nicht, was wir gemacht haben. Gott hat in ihrem Leben wieder Leben geschenkt. Und das ist die Kraft vom Gebet. Und das ist das, was das Leben rettet. Und das Leben ist so cool. Und das wollen wir leben, nicht durch uns, sondern durch seinen Heiligen Geist, den er uns versprochen hat.
So, wenn wir jetzt noch den Vers 11 weiterlesen. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen.
Der Paulus hat den Auftrag bekommen, vor 2000 Jahren ungefähr, diese Botschaft, das neue Leben, all den Menschen zu verkünden, zu erzählen, was das Leben beinhaltet, was das Leben für Auswirkungen hat.
Es ist wirklich ein Privileg, ein Kind Gottes sein, den Schatz in unserem Herzen zu haben. Das ist mir einfach so neu bewusst worden, auch im Vorbereiten.
Vers 12 darf ich wieder lesen aus der Lutherübersetzung. Aus diesem Grund leide ich dies alles. Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.
Paulus redet von dem Leben, obwohl er Leid erlebt. Und es zeigt mir so, oder er schreibt, und ich bin gewiss, er hat eine tiefe Gewissheit gehabt. Er gewusst, Jesus lebt in mir. Er ist da heute an dem Ort und er hat auch gewusst, egal was wird kommen, egal was wird sein, ich habe das Leben, auch noch nach dem Tod. Und ich glaube wirklich, dass wir dürfen die Gewissheit auch haben, heute und in Ewigkeit, dass wir einfach dürfen wissen im Herz, wenn wir Jesus im Leben haben, dürfen wissen, wir sind Kinder Gottes. Und wir haben auch unseren Hochzeitsvers.
Das ist uns so wichtig, die Gewissheit haben wir als unseren Hochzeitsvers definiert, nach Römer 8, wo es heisst, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Engel noch Kreaturen noch irgendwelche Gewalten. Es gibt also rein gar nichts, wo uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Der Vers ist uns so wichtig geworden. Immer die Gewissheit haben, es gibt nichts, wo uns trennen von Gottes Liebe.
Und es ist wirklich das, was uns durchgetragen hat in unserer Ehe oder in Zeiten, wo wir uns auch so fühlen. Wenn wir manchmal uns teuer fühlen, eine kleine Wüstenzeit. Wir dürfen wissen, auch wenn es nicht immer gerade alles rosig ist oder wir mal uns auch nicht so gottnäher fühlen. Es gibt einfach die Zeiten, wo wir das haben. Und einfach, die dürfen trotzdem die Gewissheit haben, Gott ist mit mir und er ist mir treu. Seine Liebe nimmt er nie weg. Er ist unser Vater und er bleibt immer unser Vater.
Der Paulus schreibt dem Timotheus nicht, wenn du das Leben hast, ist alles super und es läuft alles wie ein Schnürli. Er war im Gefängnis. Er hat gelitten. Und trotz dem Leiden kann er immer wieder von diesem Leben schwärmen. Kommen wir zu den letzten zwei Versen. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus.
Heilsame Wort. Ich finde das etwas ganz schöner Ausdruck, das heilsam. Das ist für mich wie ein Prozess. Etwas, wo darf anfangen, wenn wir das Leben mit Jesus anfangen. Wenn wir das so erleben, dürfen in Anspruch nehmen für uns ganz persönlich. Dann fängt Gott einen Prozess an in unserem Leben. Und wir dürfen einfach langsam vorwärts gehen und einfach erleben, wie Gott tut, Enttäuschungen heilen, Verletzungen in unserem Leben. Und wenn wieder Verletzungen kommen, dann ist Gott immer noch da und er heilt. Er möchte uns etwas Gutes schenken, ein gutes Leben. Nicht alles von Leid weggenommen, also das Leid nimmt er nicht immer weg, aber er heilt uns immer wieder von Neuem.
Andere Übersetzungen nennen das Wort Gesundheit. Wir dürfen gesund werden. Es gibt manchmal, wenn ich bei der Spitex bin, sagen mir alte Leute, weißt du, Gesundheit ist das Wichtigste. Dann sage ich ihnen, wissen Sie, ich sehe Leute, die sind sterbenskrank und die sind so zufrieden. Und ich kenne Leute, die sind kerngesund und so unzufrieden. Wir dürfen gesund werden, innerlich. Wir dürfen etwas anfangen, in dem Leben mit dem Jesus. Und ich glaube, dass ganz viele Leute von Ihnen schon vieles erlebt haben in diesem Prozess. Vielleicht höchst, vielleicht tiefst, aber wo ich gemerkt habe, hey, das Leben, das neue Leben, das ist nicht nur ein schönes Gedankengebäude, sondern das ist Realität geworden. Und wenn es etwas gibt, wo du merkst, hey, ja, das habe ich erlebt, dann ist nach einer Zeit vor der Zeugnis, wo ich sagen kann, hey, ja, ich kann bestätigen, dass das Leben etwas mega cooles ist.
Dann wollen wir noch zum letzten Vers kommen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen.
Das neue Leben ist etwas mega Kostbares. Und wir sollen auch sorgfältig darauf achten, dass es uns nicht genommen wird.
Manchmal ist es eben auch ein Kampf. Und manchmal müssen wir dafür kämpfen, dass uns das niemand kann stellen.
Der Louis hat am Anfang in der Folie den Vers genommen von Johannes 10,10, was heißt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben in voller Fülle haben. Und wenn ihr überlegt, was er voran sagt, das heißt: Ein Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, um das Leben in voller Fülle zu bringen. Das neue Leben steht immer in Gefahr, dass es uns geraubt wird. Es wird uns gestohlen werden. Der Glaube, die Freude, Angst wird in unser Leben hineinkommen. Mutlosigkeit. Und darum müssen wir so sorgfältig auf das achten, dass das neue Leben uns nicht geklaut wird.
Ich erlebe immer wieder in meinem Leben, wie so manchmal eine Tür aufgeht in meinem Herz. Wo eben der Dieb kommt und mir die Freude stellen will. Wo ich merke, warum habe ich im Moment wieder keinen Frieden. Und oft, ich muss ganz ehrlich sein, ist es ein Kampf, den ich immer wieder habe. Ist wirklich, dass ich merke, oh, jetzt habe ich wieder angefangen zu vergleichen mit anderen, was sie haben oder was ich eben nicht habe. Und ja, da kann man manchmal, es geht so schnell, dann fängt man an Gedanken zu trüllen. Kennt ihr irgendwie vielleicht? Fängt an drehen und drehen und dann kommt vielleicht noch Neid. Und einfach Sachen in mein Leben hinein, wo mir einfach den Frieden nimmt. Und oftmals, letztens ist mir so aufgefallen, ich sagte, ich bin so eine Dumme, echt. Wenn ich jetzt wieder mich vergleiche mit meiner Freundin oder guten, ja, wirklich Freundin von mir, ich mache die Beziehung auch kaputt. Das macht unsere Beziehung zueinander auch kaputt. Es ist wirklich, es ist mir so aufgegangen, als ich das geschnallt habe. Und wir dürfen einfach, ich habe einfach gemerkt, dass ich unbedingt einfach stoppen und habe wirklich gebetet und gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Und ich dachte, hey, einfach wieder dort reinkommen und zu wissen, Rahel, du bist gut, so wie ich bin. Einfach wieder schnallen, hey, ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Gott hat mich gut geschaffen, so wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten. Aber er hat mich genial geschaffen und ich bin einzigartig. Und einfach zu wissen, meine Identität in Jesus, wenn ich dort immer wieder zurückkomme und merke, hey, ich muss mich nicht vergleichen, sondern Gott hat mich so geschaffen und ich schaffe das so mit meinen Kindern. Und ich muss nicht so sein wie meine Freundin, die anders ist, wo weniger Kinder hat, wo dort Sachen investiert. Es ist okay, es ist alles gut, ich muss mich nicht vergleichen, sondern Gott hat mich eingesetzt, so wie ich bin. Er hat mich so geschaffen und ich habe meine Grenzen und ich habe Momente, wo ich einfach auch nicht mehr mag und es ist okay, das bin ich und man kann nicht sich vergleichen mit anderen, sondern es ist okay mit unseren Schwächen und es ist okay. Ich habe das wirklich wieder ganz neu müssen, auch immer wieder lernen, gerade vielleicht dem Moment, wo wir auch unseren Schwächen ankommen und merken, ich vermag nicht alles. Auch hier einfach zu wissen, wieder Türen zu schliessen und zu sagen, hey, nein, ich habe ewiges Leben, ich muss mich nicht mir die Freude stellen lassen. Gott hat Fülle.
Vielleicht ist dir etwas gestohlen worden. Und vielleicht fühlst du dich jetzt wie das Blatt. Ein bisschen ausdrücklich. Gottes Dienst ist da, dass Gott uns dient. Dass wir einander dienen, dass wir füreinander beten. Und dass das Leben wieder reinfliessen kann, dass das Leben wieder zurückkommen kann von dem, was er verheißen hat. Ich möchte ganz zum Schluss, bevor wir noch beten, noch einen Vers lesen, wo auch der Paulus und Timotheus geschrieben hat, wo er schreibt: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Manchmal ist es ein Kampf. Und manchmal müssen wir es wirklich ergreifen und nicht mehr loslassen. Und sagen, ich lasse mir nicht mehr rauben. Ich möchte euch bitten, zum Gebet noch aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Leben, das du gebracht hast. Für das Leben, das du verheißen hast. Und manchmal ist es so ein Kampf und es braucht manchmal so wenig. Und wir lassen uns wieder stellen. Du siehst, die Menschen, die da sind, die sich als Beklaute vorkommen. Du siehst die Menschen, die sagen, ich sehne mich wieder nach dem Leben in Fülle. Ich sehne mich nach Mut, nach Liebe, nach Kraft, nach Besonnenheit, nach einer gewissen Gelassenheit im Leben. Füll du die Menschen heute wieder neu mit deinem Geist, dass dein Geist darf in diesem Leben zur Entfaltung kommen. Vater im Himmel, wir brauchen dich.
Danke, Jesus, dass du unser Leben kennst. Und du kennst jeden, der da drin ist. Und du weißt jedes, um jedes, was es braucht. Und vielleicht gibt es auch jemanden da drin, der einfach merkt, oh, ich habe das göttliche Leben noch gar nicht ergriffen. Ich habe das Leben mit Jesus noch gar nicht angenommen. Herr, das und merkst, ich möchte das gerne, dann ist die Möglichkeit, einfach im Gebet das auch Gott zu bringen und zu sagen, hey, ich möchte das Leben mit dir, Jesus, geben. Ich möchte das göttliche Leben erfassen, erlangen. Dann ist das heute möglich. Und Jesus, ich danke dir wirklich für jedes Einzelne, das da drin ist, das dich noch nicht so gekannt hat und das möchte. Danke, Jesus, dass du jedes annimmst und es willkommen heisst in deiner Familie und dein Kind nennst. Danke, Jesus, dass du ein grosser Gott bist und dass du dich freust um jedes Kind, das zu dir kommt. Und dass du jubelst über jedes einzigartige Kind. Jeder Mensch, den du geschaffen hast, ist dir so wichtig und ich danke dir dafür.
Amen.